Ja, Lapa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ketabach-Das-Sitzung, wo wir nahtlos weitermachen mit Absatz 164 und schauen, wie weit wir sonst noch in der Session heute kommen. Monika hat das Vorrecht, den Absatz zu rezitieren und dann machen wir uns gemeinsam ein paar Gedanken dazu.
Und die Erläuterungen, zwei Stück.
Selbstverständlich.
Land von Kaf und Ra, wir schauen dich wahrlich in einen Zustand, der Gott missfällt, und sehen von dir ausgehen, was keiner kennt, erkennt außer ihm. Dem Allwissenden, dem Allkennenden, dem Nehme und Nehmen wahr, was still und heimlich aus dir hervorgeht. Bei uns ist das Wissen um alle Dinge verzeichnet auf einer leuchtenden Tafel. Gräme dich nicht über das, was über dich gekommen ist. Bald wird Gott Menschen von mächtigen Heldenmut in dir erwecken, die so unerschütterlich meinen Namen verherrlichen, dass weder die bösen Bemerkungen der Geistlichen noch die Unterstellungen derer, die Zweifel sehen, sie davon abhalten können. Mit eigenen Augen werden sie Gott schauen und mit ihrem Leben ihn siegreich machen. Sie gehören wahrlich zu den Standhaften. Und Danke.
Erläuterung gibt es da auch, Gabi, oder?
Ja, zwei Stück.
Weiß nicht, ob ich das Richtige aufgeschlagen habe. Auf Seite 275, oder?
283 bei mir, aber es ist Nummer 176 und
Ah
100.
ja, okay, ich hab's. Genau, 283. O Land von Kaf und Ra. Kaf und Ra sind die beiden ersten Konsonanten von Kerman, einer Stadt und Provinz im Iran. Wir nehmen wahr, was still und heimlich aus dir hervorgeht. Diese Stelle bezieht sich auf die Machenschaften einer Gruppe von Asali, Anhängern Mirza Yahyas, siehe Erläuterungen 190 in der Stadt Kerman. Zu ihnen gehörten Mullah Jafar, sein Sohn Said Ahmed Iruhi und Mirza Aka Khan i Kermani, beides Schwiegersöhne Mirza Yahyas, ferner Mirza Ahmad i Kermani. Sie suchten nicht nur den Glauben zu untergraben, sondern beteiligten sich auch an politischen Intrigen, die im Meuchelmord an Nasiruddin Schah gipfelten. Schwierige Namen, aber ich glaube, ich habe es ein bisschen gut ausgesprochen. Du hast sehr gut gelesen. Dankeschön. Sonst gibt es keine Erläuterung mehr, oder?
Nein.
Okay. Ja, also.
Kurze Frage, der versuchte Mord, ne, an Nasreddin Shah, oder?
Ja.
Der versuchte Mord war das, ne?
Wir sprechen gleich darüber,
Ach
ja.
so, okay.
Wir sprechen gleich darüber. Also dadurch, dass eben hier zu diesem Absatz seine Heiligkeit Baha'u'llah offenbart, Geschehnisse zu sehen, die keiner kennt und dessen gewahr zu sein, was still und heimlich vonstatten geht, da er im Besitz der leuchtenden Tafel ist, auf der das Wissen um alle Dinge, vergangen wie künftig, verzeichnet steht. Das ist der Entscheidende in diesem Absatz. Dadurch verweist Baha'u'llah in gewichtigen und eben auch in folgeschweren Worten darauf, auf diese göttliche Stufe inne zu haben, die alle Dinge kennt und von niemandem erkannt wird. Ja? So hören wir oft in den Gebeten, dass Gott der ist, der alle Dinge kennt und von niemandem erkannt wird. Und das ist, was Baha'u'llah jetzt hier für sich beansprucht, dass er Zugang hat zu einem Wissen, das eben, also zu allem Wissen, aber dass er weiß, was still und heimlich eben vonstatten geht. Natürlich hat das jetzt einen historischen Kontext, den ja jetzt, wie auch in der Erläuterung gehört haben, sich auf die Machenschaften der Asali bezieht. Aber dass Baha'u'llah hier im Kitabat das erwähnt, ist natürlich yet another time ein Hinweis auf seine transzendente göttliche Stufe. Und ich habe ja schon häufig ans Herz gelegt, dass wir hermeneutisch den Kitabat das so lesen, dass wir in jedem Absatz, in jedem Satz, in jedem Wort versuchen, Konzepte, die ein Selbstzeugnis über die Größe des Kitabat das und auch in diesem Zusammenhang auf Baha'u'llah selbst schließen lassen, auch erkennen. Und häufig benutzt Baha'u'llah Bilder aus dem jüngsten Tag oder von anderen Szenarien aus den früheren Heiligen Schriften, um eben dadurch hinzuweisen, dass er eigentlich die Erscheinung von Gott auf Erden ist. Und dann ist es immer eingebettet natürlich in einen Zusammenhang in dem Absatz, der entweder historische Bedeutung hat oder aber wo Gebote und auch entsprechende Weisungen erwähnt sind. Ja, und das ist interessant am Ketabach, dass immer diese Dynamik von normativen und deskriptiven Aspekten, die einerseits das ethische Verhalten von uns vorgeben, aber zugleich auch die Größe dieses Tages nochmal akzentuieren, womit ja dann auch dementsprechend eine Erwartung gegenüber dem Geschöpf einhergeht, nämlich dass er sich entsprechend der Größe dieses Tages auch moralisch verhält. Ja? Und also das ist jetzt nicht das Thema, aber ich würde es mal hervorheben. Das ist auch dieses Prinzip von einem kurzen Pflichtgebet, wenn es heißt, dass wir erschaffen sind, Gott zu erkennen, anzubeten. Erkenntnis ist ein Bewusstsein um einen Zustand, aber die Anbetung ist dann ein fortlaufender Prozess des Handelns, des Tuns und des stetigen Machens. Man muss es stetig in der, wenn man ja erkannt hat, dass Gott sozusagen diese absolute Wirklichkeit ist und ihn anbeten soll, dann ist diese Anbetung natürlich ein stetiger Vorgang, weil ja dann das etwas ist, was im Leben fortlaufend deine Existenz, das ist ja das, wofür das kurze Pflichtgebet Zeugnis ablegt, das muss deine Existenz konstant begleiten, das muss deine Existenz komplett überschatten. Ja? Natürlich lohnt sich das eines Tages mal eine Vertiefung oder eine Studie darüber zu machen, was es überhaupt heißt, Gott zu erkennen und dann der Aspekt des Anbetens. Wenn das der Sinn im Leben ist, dass man Gott anbeten muss, nachdem der Sinn des Lebens ja eigentlich war, ihn zu erkennen, wie drückt sich das im Laufe des Lebens aus? Aber im Endeffekt ist das eine ein Erkenntniszustand, der andere ein Zustand, der dich zum Handeln befähigen muss. Ja, und genauso natürlich auch die Zwillingspflichten, die im Ketabach das erwähnt werden. So, also, so ist eigentlich generell die Hermeneutik vom Schriftenstudium nachzuvollziehen. Es geht immer um einen Aspekt, wo die Größe des Tages akzentuiert wird und immer natürlich einhergehend mit einem Aspekt, der von dir abverlangt, wie du gegenüber dieser Größe sein solltest. So, jetzt also in diesem Zusammenhang hier ein Hinweis eigentlich auf Baha'u'llahs transzendentes, allumfassendes Wissen. Natürlich eine Wahrheit, auf die er in vielen seiner Schriften hinweist, auch im Tablett der Weisheit, dass sobald er etwas wissen will, ist wie eine offene Tafel vor ihm offenbar ist und solche und ähnliche Hinweise finden wir häufig in seinen Schriften, hier an dieser Stelle auch. So, das Land von Kaf und Ra, wie schon gehört, bezieht sich auf die Stadt und Provinz von Kerman im Südosten von Iran am Rande der großen Wüste gelegen, ja. Und im 19. Jahrhundert war die Stadt berühmt für seine Teppich- und Baumwollherstellung, um das zu komplementieren. Also die Stadt ist namentlich auch historisch bedeutsam. Und es war auch, ist das interessanterweise, berüchtigt für sein Opiumerzeugnis im Iran, ja. Wahrscheinlich eine Ursache für den Zustand, der, wie in diesem Absatz des Ketabach das offenbart, Gott missfällt, den Baha'u'llah genannt. Ja? Also Kerman war explizit berühmt für Opiumerzeugnis. Nichts natürlich dazu, dass auch Machenschaften der Azali ja passiert sind und so weiter. Es gibt ja einige Leute, die auch Azali begegnet sind und dadurch auch opiumsüchtig wurden. Zum Beispiel jetzt nicht in Kerman, aber in Rasht beispielsweise eine Begegnung, von der Abdu'l-Bahá abgeraten hatte, Edward Granville Brown, wurde ja durch die Azalia in die Irre geleitet, manipuliert, wurde dann irgendwie auch zum Feind der Sache. Ich weiß gar nicht, ob wir das wissen, weil wir ja nur irgendwie highly von ihm hören, weil er ja am Anfang ja sehr begeistert war von der Baha'i-Sache, aber das heißt erstmal nichts, interessanterweise, so, wenn man das so schicksalsträchtig nachvollziehen will. Er wurde dann nämlich ein Anhänger, also wie sagt man, ein Supporter, nicht Anhänger, ein Supporter der Azali. Und das Interessante ist, er wurde auch durch die Begegnung mit denen auch dazu verleitet, auch Opium zu sich zu nehmen und wurde dann auch opiumsüchtig. Also natürlich hat das ja in seinem Urteil ja dann auch mit reingewirkt. Ja. Abdu'l-Bahá hat ihn wirklich gewarnt davor, eine Reise nach Rasht zu machen, wo damals auch ein Hauptsitz der Azali war, wenn man so sagen will. Aber ja, er wollte das dann aus erster Hand alles erfahren und so und ist dann halt dadurch in die Irre gegangen. Aber auf jeden Fall, ja, hier, das ist ein Aspekt, warum natürlich das ein Zustand ist, der Gott missfällt. Als der Babi-Glaube begründet wurde, das kommt auch noch dazu, lehnte sich insbesondere der dortig selbsternannte Führer der Scheichi-Gemeinde, der hieß Mohammad Karim Khan, das war jetzt noch nicht einer von denen, die wir jetzt in der Erläuterung gehört haben, aber der kommt später im Ketabach, hat das noch vor. Ja, merkt euch den Namen. Also Haji Mohammad Karim Khan Kermani, den seine Heiligkeit Bahá'u'lláh dann also nur einige Absätze später nochmal explizit im Ketabach das nennen sollte, der war einer der ersten Gegner des Babi-Glaubens und brachte den Glauben in jener Stadt in heftigen, also brachte dem Glauben in jener Stadt heftigen Widerstand entgegen und war auch tatsächlich der Erste, der sich erhoben hatte, um gegen die Babi-Sache, wie sagt man, Streitschriften zu veröffentlichen. Der hatte mehrere Streitschriften, die die Babi-Sache geschrieben. Ich werde seine Person nochmal nennen, wenn es dann dazu kommt, aber jetzt habt ihr schon mal gehört. Und auch Nasser Vishar hatte ihn tatsächlich sogar explizit als einen Experten im Bereich der Bekämpfung der Barbie-Sache ausgemacht und ihm sogar auch einen Auftrag gestellt, dass er eine Ablehnung des Barbie-Glaubens theologisch fundiert schreiben soll, ja. Und mit ihm wird dann halt auch tatsächlich häufig in den Bahai-Schriften auch dann abgerechnet von Bahá'u'lláh selbst. Und wir werden dazu dann noch kommen. Auf jeden Fall, der hatte sein Sitz war in Kerman und auch das ist natürlich wieder ein Aspekt, der dafür spricht, dass das in dieser Stadt ein Zustand gärt, der Gott missfällt. Er war das Gesicht des Widerstandes gegen den Barbie-Glauben, also im Sinne von, er war natürlich selber ein Geistlicher, nannte sich selbst nach Seyyed Kasem den Nachfolger der Scheichenschule. Es gab keinen ernannten Nachfolger. Alle waren, wenn überhaupt, sowieso größere Befürworter für Mollah Hossein oder auch andere, zum Beispiel zweite Buchstabe ist der Benning, Mollah Ali Bastami oder so. Aber auf jeden Fall, er war halt einer von Zweien, die dann auch für sich die Führerschaft in der Schechi-Gemeinde beansprucht haben und davon ausgingen, dass die Tradition des Schechi-Glaubens weiter erhalten bleiben muss. Und Mollah Hossein, wisst ihr ja aus der Geschichte, er sagte ja, es gibt gar keine so Schechi-Tradition. Das, was Seyyed Kasem von uns wollte und davor Sheikh Ahmad, war ja basically, dass wir halt eben den Verheißenen finden sollen. Und das muss sich also jetzt hier auflösen, diese Schule. Es geht ja darum, dass wir den Verheißenen finden. So, ja, und dementsprechend, ja, ist also Kerim Khan kennt man hier halt eben dieses antagonistische Gesicht, das es dann damals in Kerman dann gegeben hat. Der gesegnete Rodus, der bedeutsamste Jünger des Bab, muss man ja so sagen, begab sich tatsächlich auch nach Kerman, um die Sache vom Bab dort zu verbreiten. Dort wurde er aufgrund eben der dortigen Feindseligkeit, die durch Kerim Khan Kerman hier ausging, auch aus der Stadt dann vertrieben. Also hat er angezettelt, dass man den Bab, dass man Rodus und alle, die eben die Sache des Bab offen proklamieren, dann auch aus der Stadt verweist und so weiter. Und als nur kurz darauf dann eben zwei weitere Anhänger des Bab, der hervorragende Mollah Sadiq Muradasse Khorasani, es ist eine der Hände der Sache Gottes, die aus der Zeit Bahá'u'lláhs selbst, also in der Zeit Bahá'u'lláh selbst gelebt haben, aber posthum ernannt worden waren von Abdu'l-Bahá, der und ein weiterer Buchstabe des Lebendigen. Der ist als 14. Buchstabe des Lebendigen in Nabils Bericht gelistet. Man muss dazu sagen, Klammer nur, es gab ja vom Bab keine Liste, wer ist, wie viel der Buchstabe des Lebendigen. Wir wissen nur, dass der erste Mollah Hossein war, dass der zweite Mollah Ali Bastami war und der letzte Rodus und alle anderen sind einfach Buchstaben des Lebendigen. Gab es keine Nummerierung, aber Nabil hat sozusagen einfach mal alle genannt und da taucht er als 14. auf. Und Mollah Yusuf Ardebili und Mollah Sadr Muradassa Khorasani, der hatte den Titel auch Esmullahul Astar, war eine wirklich herausragende Seele. Die kamen dann, um den Glauben dort zu festigen und ihnen wurde dann auch dasselbe Schicksal zuteil, auch wegen den Feindseligkeiten von diesem sehr berüchtigten Geistlichen, wurden sie dann auch aus der Stadt vertrieben, unter Prügel und dergleichen und sehr schweren Anfeindungen, die sie erfahren mussten. Der Imam Jomé von Kerman, das ist interessant, Haji Seyyid Javad, war ein väterlicher Anverwandter des Bab und tat jedoch sein Äußerstes, um die Machenschaften von Muhammad Karim Khan Kermani ein wenig zu entschärfen. In der Folgezeit, als die Bahá'í-Offenbarung dann Verkündigung fand, also nach der Babi-Ära, wurden den Gläubigen in Kerman das Lehren der Sache und auch die Etablierung der neuen Offenbarung dadurch erschwert, dass nichts zur Arglist von Karim Khan Kermani, der nach wie vor seine Intrigen gesponnen hat, auch die Intrigen einer dort stark vertretenen Gruppe Azali hinzukamen. Ja? Also Azali, die Anhänger von Misa Yahya, davon spricht man ja nach der größten Trennung. Die größte Trennung war ja die Etablierung der Bahá'í-Religion als eigenständige Offenbarung in Edirne sozusagen Adrianopel 1867, als dann Bahá'u'lláh offensichtlich dann sich an Misa Yahya gewandt hat mit einem Tablett, also beziehungsweise auch mit der Proklamation, dass er wirklich der ist, auf den der Bab hingewiesen hatte. Misa Yahya wusste wahrscheinlich davon schon vorher, natürlich, aber dann kam es zu einer offiziellen Konfrontation und als Misa Yahya, ich kenne die Geschichte, ich habe nämlich das schon mal gesagt, als es ums Kitab-e Badi ging, vielleicht erinnert ihr euch noch. Aber das ist eine wichtige Episode und die ist halt einfach auch unterschätzt im Wissen der Bahá'í-Gemeinde hier in Deutschland. Wissen wir manchmal viele Dinge nicht einzuordnen, was passierte nach Rezwan und dann wann kam Kitab-e das und dazwischen diese ganze Geschichte mit den Botschaften an die Könige und davor die Adressierung von dem sogenannten nominellen Oberhaupt der Bahá'í-Gemeinde. Das ist halt schon meines Erachtens eine sehr wichtige Episode, weil da die Bahá'í-Religion dann auch als solche den Abnabelungsprozess von der Tradition der Barbie-Kultur dann erfuhr. Man muss das Tradition und Kultur sagen, weil ja theologisch gab es ja nie eine Trennung. Es ist ja nach wie vor eine Offenbarung. Aber da kam halt die Emergenz des Bahá'í-Glaubens zustande und viele Dinge, die die Barbie halt damals getan haben, zum Beispiel auch der Gruß von denen. Die hatten ja fünf Grußformeln, aber also primär Allahu Akbar wurde dann ersetzt durch Allahu Apar und Volk des Bayan wurde Volk Bahas. Und das hat sich dann da alles dann etabliert, ja. Und dann wurden auch Gläubige zurück in den Iran geschickt, um das zu festigen. Zum Beispiel Nabil oder beispielsweise Junab Munib. Das waren dann halt alles diese Gestalten, die das dann halt gefestigt haben. Vorher Ahmad, an den das Tablet an Ahmad adressiert ist, der damals einen Auftrag hatte durch das Tablet von Ahmad, dass er zurückgeht und eigentlich verkündet ihm, und auch nur denen, die jetzt empfänglich sind, aus der Babi-Gemeinde zu verkünden, dass eigentlich der Verheißende gekommen ist. Und das waren dann alles Prozesse, die dann darin gegipfelt haben, dass Baha'u'llah Misa Yahya adressiert. Misa Yahya sagt, nein, ich bin selber jetzt Manifestation. Vorher hat er nur gesagt, ich bin nomineller Oberhaupt. Der spielte dann eben damit, dass er einerseits ja selbst Offenbarer ist, andererseits ist er halt dann später zurückrudert, rudern, sagt er, ich bin nur der Nachfolger des Bab. Weil das war natürlich, da waren Spannungsverhältnisse, weil das musste er dann auch rechtfertigen. Es musste auch erklärt werden. Du kannst ja nicht sagen, ich bin nomineller Oberhaupt, aber dann trotzdem auf deinen Anspruch beharren, wenn doch der Anspruch Baha'u'llahs höher als der ist. Der sagt, ich bin er, den Gott offenbaren wird. Dass du jetzt nomineller Oberhaupt bist, tut dir gar nichts mehr zur Sache. Jetzt macht er damit so eine Geschichte, dass er selber Offenbarer ist. Das führt dazu, dass Baha'u'llah fortan auch natürlich die Azali, die als jene bezeichnen, die Gott Gefährten zu Gesellen, weil sie eben tatsächlich nichts zur Manifestation, einen anderen Counterclaim auf die Stufe der Manifestation, einen anderen Anspruch auch dann sozusagen damit stützen würden, indem sie sich von ihm abwenden und Misa Yahya zuwenden. Aber Misa Yahya, wie gesagt, rudert dann später nochmal zurück. Wie gesagt, aber er beharrt darauf, dass er die Autorität der Babi-Gemeinde innehaben muss und verweigert eben den Übergang, wenn man so will, verweigert sich, verschließt sich des Überganges eben zur Anerkennung von ihm, den Gott offenbaren wird, und dementsprechend dann eben all diese Label und Betitelungen, die negativ verhaftet sind, die dann halt eben Misa Yahya und all seinen Parteigängern zuteil werden. Die wurden dann später bekannt als Azali, weil sie sich eben Soper Azal, was ein Titel von Misa Yahya ist, dann eben nach wie vor zu bekannten. Und dementsprechend folgt es Bayan, weil sie halt immer noch so wie halt das Volk des Islam versäumt haben, den Verheißenen zu erkennen und in ihrer eigenen Tradition verharrt bleiben, aber gleichzeitig Azali, weil sie halt Parteigänger von Azal sind und gleichzeitig dementsprechend ihnen auch das abgesprochen wird, dass sie in Wahrheit Anhänger des Bab wären, ja. Das heißt, in dem Sinne kam dann halt eben diese Azali-Community dann in Mirana ja zustande. Es waren halt diese wenigen, dieser Bruchteil von der Babi-Gemeinde, der dann halt tatsächlich dann sich Misa Yahya anschließen sollte. Und der führende Vertreter dort, der dortigen Azali, war ein gewisser, wie schon gehört haben, Mollah Muhammad Jafar, ein Islamgelehrter und Lehrer an einer religiösen Schule. Der war halt Azali, aber gleichzeitig hat er Islamunterricht gegeben. Und durch diesen schlossen sich einige andere, wie seine Söhne, Sheikh Ahmad Ruhi, haben wir auch eben gerade gehört, und Misa Arachane Kermani dann eben tatsächlich Misa Yahya an, ja? Und eine andere widersprüchliche Gestalt, die sich an den Azali einerseits beigesellte, war dann aber gleichzeitig dann irgendwie dann politisch versucht hat, aktiv zu sein und so, war Misa Ahmad Kermani, der in seinem Standpunkt zwischen dem Bahai-Glauben und der Gemeinschaft der Azali irgendwie hin und her schwankte, manches Mal die Bahai verteidigte, manches Mal die Bahai angriff. Einfach so eine schwankende, random Person halt einfach. Letztlich wurde er aber ein eifriger Unterstützer der konstitutionellen Bewegung im Iran, was zu seiner Inhaftierung führte. Ich muss das jetzt ganz kurz hervorheben, weil das ein Punkt ist. Ist gut, das mal zu wissen. Die deutschen Bahai haben damit gar keine Berührungspunkte irgendwie, aber für die Perser spannend. Viele Perser bis heute sagen und geben den Bahai Credits dafür, dass sie einen Einfluss hatten auf die konstitutionelle Reform im Iran. Man sagt dazu, Enrelabe Mashrutiye, das war eine Reformbestrebung, eine erste Revolution, die dazu führte, dass im Endeffekt im Iran bestimmte Bildungsreformen und andere Dinge etabliert werden sollen. Also das kann man damit gar nicht vergleichen. Das ist auch ein vager Vergleich, aber nur als um die Vorstellungskraft jetzt für jemanden zu beflügeln, der das zum ersten Mal hört. Das ist ein bisschen wie diese Atatürk-Geschichte in Türkei gewesen. Gab es auch so eine konstitutionelle Bewegung im Iran, ja, dass man das irgendwie so ein bisschen vom Islam abkoppelt, moderne Ansätze verfolgt. Man war natürlich nicht blind und hat ja erkannt, dass in Europa Dinge passiert sind in den letzten 50 Jahren und die orientalische Welt bleibt da zurück. Atatürk hatte das erkannt und wollte den Islam dann natürlich ein bisschen, sagt man, die Autorität der Geistlichkeit und so weiter, das ein bisschen eindämmen und einschränken und so weiter. Und so war das dann auch mit den Bestrebungen im Iran anfangs. Und die Sache, dass die Baha'i damals zu tun haben, das stimmt natürlich nicht. Also man muss jetzt fairerweise sagen, das hat mit den Baha'i nichts zu tun. Allerdings, die Ideen von der Babi-Sache sind damit schon eingeflossen. Also die Idee von, dass man ein bisschen so dieses traditionell islamische ein bisschen aufbricht und moderne Schritte unternimmt. Das hatte schon mit dem Barbie-Gedanken zu tun, aber man muss sagen, das ist halt von Azalif vorangetragen worden, ja? Also Leute, die halt irgendwie die Barbie-Sache traditionell kannten, keine Bahai waren, trotzdem aber nicht mehr so traditionell islamisch wie die Leute da, also wie die Geistlichen zu jener Zeit. Und nichtsdestotrotz würde ja ein Bahai, ja, das durfte ja gar nicht, sich in der Parteipolitik, wie sagt man, in der Politik auf diese Art und Weise ja gar nicht einbringen. Man muss sagen, inspiriert von den irgendwie von Impulsen der Sache des Bab ist das natürlich schon gewesen. Deswegen manchmal benutzen das sogar persische Bahai positiv irgendwie als Sache, wenn man das historisch hervorheben will. Gleichzeitig muss man dann natürlich sagen, das hat mit Bahai nichts zu tun gehabt, sondern mit Azali. Aber auf jeden Fall, dieser halt, Azali war halt dann Teil von dieser konstitutionellen Bewegung im Iran, wurde dann entsprechend auch inhaftiert. Seine Anschuldigungen führten in jener Zeit eben dazu, dass im Jahre 1891 auch die ehrenwerten Seelen Haji Amin, das war ja eine sehr berühmte Gestalt der Bahá'í-Historie, Haji Amin, auch ein, also berühmt als Treuhänder von Hurrullah später, war auch eine Hand der Sache Gottes in der Zeit Abdu'l-Bahá's. Er und Haji Ahund, der war einer der vier vom Bahá'u'lláh ernannten Hände der Sache Gottes. Sehr, sehr, sehr wichtige und herausragende Seele. Haji Ahund und Haji Amin wurden eingekerkert dann tatsächlich, weil er sie auch irgendwie mit beschuldigt hatte, verwickelt zu sein in politische Komplotte und sowas, ja. Der spätere Attentäter von Nasreddin Shah, und jetzt kommen wir zu der Frage von Elke. Dieser spätere Attentäter, Mirza Rezai Kermani, wenn ich mich nicht täusche, war sein Name, war ebenfalls aus jener Stadt in Kerman stammend und kam unmittelbar vor seinem Anschlag auch bei jener Persönlichkeit, über die wir gerade geredet haben, der so schwankend war, dieser sogenannte Mirza Ahmad Kermani, bei ihm unter. Das heißt also, die Idee von einem Attentat auf Nasreddin Shah war irgendwie. Da waren Berührungspunkte zu den Azalit vorzufinden. Weil Nasreddin Shah wurde dann auch getötet tatsächlich, ja. Aber das, was Elke meinte, war jetzt ungefähr 40 Jahre vorher, in der Zeit, als dann eben diese drei Barbie-Jugendlichen dann versucht hatten, irgendwie mit einem Gewehr, mit dem man ja auch eigentlich, also das war ja kein Schießpulver, sondern das war irgendwie so, ja, anders gefüllt mit so Schrot, mit dem man eigentlich so Tiere einfach so, Tauben erschießt, hatten die eigentlich auf Nasreddin Shah dann ein Attentat verübt, wo Nasreddin Shah ja dann angeordnet hat, dann die Barbie ja auch dann rigoros und extrem auch zu verfolgen. Und das Attentat damals schon hatte mit verschiedenen charismatischen Persönlichkeiten in der Barbie-Gemeinde zu tun, aber war gut geheißen und auch supported und gehypt und gepitcht von Mirza Yahya tatsächlich, der damals noch viel jünger war. Das heißt, diese Idee, einen Kampf gegen den Staat zu führen, war immer schon irgendwie Teil von Mirza Yahyas Mindset, von seiner Haltung gegenüber dem, wie er die Situation der Barbie im Staat wahrnahm. Und er hatte tatsächlich später ja auch Mirza Arajan, das war ja der Sekretär von Bahá'u'lláh, bevor er Sekretär von, also in der Zeit, als er Sekretär von Bahá'u'lláh war und bevor Bahá'u'lláh aus Soleimaniyye zurückkam, in dieser Zeit hatte Mirza Yahya ihn in den Iran geschickt, damit er dort ein Attentat wieder auf Nasreddin Shah verübt. Der ist noch nach in den Iran gereist, aber hat gemerkt, was mache ich hier? Also erstens ist das gar nicht, sieht gar nicht aussichtsreich aus. Und was ist das? Ja, und er hatte dann verstanden, dass das eigentlich ein waghalsiges, verrücktes Unterfangen ist und dass es schon bereits zu so viel Leid für die Barbie geführt hat. Und er kam dann wieder zurück in den Irak. Und als Bahá'u'lláh Soleimani jetzt zurückkommt, verwandelt er ja sowieso die ganze Barbie-Gemeinde und dann auch eben diesen Sekretär. Aber der dann natürlich erkennt, dass Mirza Yahya völlig, also eine absurde Vorstellung von der Barbie-Sache hat und von ihren Zielen und dergleichen und so weiter. Jetzt können wir da alles jetzt nicht mal im Detail nennen, aber wir haben hier und da mal Sachen genannt. Paar mal historische Punkte und so. Und ja, damit man so ein ungefähres Bild von dem historischen Klima damals bekommt, ja. Also auf jeden Fall, dann wurde tatsächlich Nasreddin Shah später erschossen. Also er ist dann getötet worden. Tatsächlich auch in dem Zusammenhang von einem Jahresjubiläum, das er auch für seine Regentschaft und dergleichen feiern wollte, und wurde dann eben erschossen und getötet. Und das war eben tatsächlich auch von jemandem, der natürlich ein politischer Aktivist war, aber letzten Endes von den Azali, von den Leuten von Mirza Yahya schon auch Unterstützung fand, Zuspruch fand und dergleichen. Dies führte dann dazu, dass Mirza Ahmad von Teheran nach Hamadan fliehen musste, weil man wusste, dass er irgendwie Berührungspunkte zu diesem Attentäter hatte, wo er kurz darauf einen gewissen Seyyid Hassan überredete, zu beanspruchen, der verheißene Imam Mehdi zu sein. Also, das ist ja schon komplett pervers, wenn man so will, weil du ja eigentlich als Barbier davon ausgehst, dass der Bab der Verheißene war. Jetzt überredet er jemanden, einfältigen, dass der sagt, ich bin dieser Mächtige, auf den die Muslime gewartet haben. Ja, warum? Weil das natürlich wieder dazu geführt hätte oder hätte führen können, wenn er jetzt genug Charisma hätte, genug Einfluss gehabt hätte, diese Persönlichkeit, dass das wieder zu Spannungen mit dem persischen Staat führt, weil die Idee ja ist, dass der Mächtige die Souveränität vom Staat, von allen Staaten, Islamischen Staat, innehaben muss. Und das würde ja bedeuten, dass dann sozusagen die Obrigkeit im Iran abdanken muss und dergleichen. Das war also wieder also politisches Kalkül. Natürlich glaubt er nicht daran. Erstens liegt er ihm das in den Mund, dass er das sagen soll, dieser einfältigen Person. Zum anderen bist du doch als Barbie eigentlich doch davon überzeugt, dass der Verheißene schon gekommen ist, und da erkennt man eigentlich diese ganzen Azali. Es hat vorne und hinten gar keine Substanz. Also, das ist im Endeffekt, die Leute, die sich auch zu dieser Yahya bekannt haben, das waren opportune Persönlichkeiten. Das hatte nicht wirklich Überzeugungskraft. Das hat auch gar keine Überzeugung in ihren Herzen. Schon allein derjenige, der dieser Yahya damals, Sayyid Muhammad Isfahani, der sogenannte Antichrist der Bahá'í-Geschichte, der wird ja auch noch genannt, da kommt im Kitab das noch vor, wurde häufiger genannt. Das war diese Person, die ganze dieser Yahya auch angestachelt hat, dass er gegen Bahá'u'lláh sich auflehnen soll oder dergleichen, von der frühesten Zeit schon an. Dieser Yahya war immer schon neidisch auf Bahá'u'lláh, oder irgendwie wollte er mehr im Mittelpunkt sein des ganzen Geschehens, aber war zu schüchtern. Wusste natürlich, dass Bahá'u'lláhs Charisma, Wissen, seine Fertigkeit, alles, was er gelernt hatte, hat er von Bahá'u'lláh gelernt. Er wurde unter seiner Hand groß oder dergleichen. Bahá'u'lláh hat ihn immer beschützt. Natürlich konnte er nicht offen irgendwie sich gegen Bahá'u'lláh stellen, bis dann halt tatsächlich diese Persönlichkeit ihn auch immer mehr einredet, Sayyid Muhammad Eswani, dass er das tun soll. Das heißt, man merkt, im Endeffekt wusste zum Beispiel Sayyid Muhammad Eswani, dass Misa Yahya gar nicht so, also gar nichts kann eigentlich. Der hatte ja selber einmal zu Bahá'u'lláh gesagt, das ist das Interessante, als Misa Yahya angefangen hatte, so sogenannte Briefe zu schreiben, Sendschreiben, hat er gesagt, sagt Misa Yahya, da soll die lieber alle wieder einsammeln lassen und verzichten lassen oder gleich, weil sonst Leute werden uns belächeln. Das nimmt ganz viel Kredibilität von der Barbie-Gemeinde weg. Wenn die sagen, so, das ist nominelle Oberhaupt und der schreibt irgend so einen Schrott oder sowas, ja. Er wusste selber, dass Misa Yahya gar nichts kann, aber im Endeffekt merkt man die ganzen Azali-Geschichten und so alles, von der frühesten Zeit bis später, innerhalb der Bahá'í-Sache, außerhalb der Bahá'í-Sache, später, als sie dann ausgeschlossen worden sind aus der Bahá'í-Sache, da war nicht viel so Überzeugung, da ist kein Funke von Glaube. Das waren opportune Menschen, die dann für eigenes Wohl dann gesagt haben, wie Muslime, dann wieder wie ein Barbie, und dann war der eine auch zwischendurch mal wieder Bahá'í, dann war da wieder kein Bahá'í, und das hat keine Substanz. Ja, das muss uns klar sein, dass wir es da mit Menschen zu tun haben, die wankelmütig sind, und das ist eine opportune Geschichte, und Licht und Dunkelheit, Wahrheit und Irrtum scheiden sich ja auch tatsächlich daran, an der Überzeugungskraft, die diese Dinge haben, um einen Menschen auch dazu anzutreiben, dass er bereit ist, auch eigene Vorteile und irdische Begehren auch aufzugeben, aus Liebe zu dem, was größer und heiliger ist, ja. Und ja, im Endeffekt also habe ich jetzt gerade gesagt, hat er diese einfältige Persönlichkeit überredet zu sagen, dass er der Imam Mehdi ist, und halt um im Iran halt so eine Bewegung zu starten. Und die Azali widersprüchlicherweise müssten ja eigentlich glauben, dass er der Bab schon gekommen ist und dass er dieser Verheißene war, aber nichtsdestotrotz haben die das irgendwie supportet, diese ganze Bewegung. Beide wurden daraufhin, also sowohl dieser falsche Imam Mehdi als auch dann halt tatsächlich dann der ihn halt das eingeredet hat, dieser Misa Ahmad el-Kermani, die wurden dann beide gefangen genommen, worauf Misa Ahmad dann im Kerker von Teheran verstarb. Nach dem Hinscheiden von seiner Heiligkeit Bahá'u'lláh machte sich dann auch ein gewisser Ostad Mohammad Haddad eine Zeit lang in Kerman stark für den falschen Anspruch des Erzbundesbrechers Misa Mohammad Ali, ehe auch diese diabolische Verschwörung gegen die Sache Gottes dann dort in Vergessenheit geriet. Das heißt, wir sehen, Kernmann war irgendwie immer, um es in den Worten von Elke zu sagen, ein heißes Pflaster. Ja, da ist also immer irgendwie, da ist irgendwie immer irgendwie Dissens ausgegangen. Diese Stadt, diese Gemeinde war stark, also heimgesucht worden von falschen Ansprüchen, von irregeleiteten Ideen und Ansprüchen. Und ja, das ist halt natürlich, das fällt alles in den Konsens von dem, was Bahá'u'lláh hier im Kitab das nennt. Das heißt, wenn die Frage jetzt ist, warum ich bei dieser Vertiefung jetzt sonntags die Zeit von Elke so in Anspruch nehme, um mir die Geschichte von dieser Ahmad el-Kermani zu erzählen, der überhaupt gar keine Bedeutung mehr später für die Bahá'í-Geschichte haben sollte, dann ist es nur, um nachzuvollziehen, was hier Bahá'u'lláh in etwa meint, wenn er von diesem Zustand schreibt, der Gott missfällt. Welche Art Uneinigkeit und Irrtum ging da hervor? Und was ist die Moral an dieser Geschichte? Was ist jetzt so interessant und zeitlos an dem, was ich hier erzähle? Ja, ist eine Sache, die wir schon kennen, aber ich will sie an dieser Stelle mit diesem Absatz nochmal stark machen, mit einem Satz. Und zwar, dass im Endeffekt, egal wie sehr eine Sache sich gegen die Sache Gottes stellen sollte, weil es der Zeitgeist ist, weil es die Wahrheit ist, weil es der Wille von Gott ist, wird sich die Sache durchsetzen und das Falsche wird irgendwann dann auch tatsächlich schwinden und in Vergessenheit geraten und nicht mehr der Bedeutung dann wert sein. Und einmal mehr ist diese ganze Geschichte in Kern, aber man muss überlegen, diese Gemeinde wurde wirklich stark von Anfang an heimgesucht, ja, mit unglaublichen Turbulenzen. Innerhalb des Glaubens, außerhalb des Glaubens, Splittergruppen, das, jenes, Bündnistreue, Angriffe und so weiter. Und nichtsdestotrotz hat sich das dann eben so auch dort als Gemeinde dann gefestigt und es hat eine Gemeinde hervorgebracht, die dann geprägt war, eben auch von Anhängern Baha'u'llahs, die ihr Bestes getan haben, um die Sache Gottes dann zu verbreiten und zu verkünden. Als Edward Granville Browns aus seinem Bericht eigentlich geht hervor, dass einige aus der Gemeinschaft der Gläubigen sich in ihrem Verhalten dort auch lasterhaft zeigten und nicht den hohen Maßstäben der Sache Gottes entsprachen. Also auch noch das kommt dazu. Auch noch Skandale, die sozusagen passiert sind für die Öffentlichkeit von Leuten, die einerseits sich zur Sache bekennen, aber andererseits mit ihrem Verhalten dann nicht das widerspiegeln. Und so sollen, wie Brown schreibt, sogar die Baha'i aus Yazd ihm empfohlen haben, nicht nach Kerman zu reisen. Also die haben gesagt, das ist einfach im Endeffekt auch dort keine gute Location für dich, wenn du aus erster Hand. Weil, müssen wir uns vorstellen, Baha'i wie heute halt, die versuchen so Leute, die jetzt irgendwie Interessenten sind oder Repräsentanten von irgendeiner anderen Kapazität. Man versucht das auf beste Art und Weise, die Baha'i-Sache für jemanden zu repräsentieren. In der Art und Weise, wie wir Texte aussuchen bei einer anderen. Natürlich, jedes Wort ist Gottes Wort, aber man sucht ja dann auch passend für die Gelegenheit was aus. Dann einen guten vielleicht Redner. Irgendwie sorgt man dafür, dass irgendwie die Atmosphäre gut ist. Alles das. Man muss tausend Dinge natürlich in Betracht ziehen. Im Endeffekt, das ist ja Teil von Begleitung, damit jemand, der kommt, es auf beste Art und Weise aus erster Hand einen Eindruck von der Baha'i-Sache gewinnen kann. Und das war natürlich damals schon für die Gläubigen äußerst wichtig. Und die sagten zu Edward Brown, geh lieber nicht dorthin, da wirst du nicht, weil du nicht dort aus bester Hand repräsentativen Charakter der Sache Baha'u'llahs erfahren wirst. Ja? Und im Lichte dieser Eindrücke mag man dann vielleicht auch nachvollziehen können, weshalb Baha'u'llah letztendlich jene Ortschaft im Kitab das der Gestalt, wie wir es gehört haben, adressiert und auch rügt. Doch trotz dieser Hindernisse, wie ich schon eben gesagt habe, wuchs der Glaube dem Willen Gottes entsprechend auch in Kerman, wobei jedoch auffällt, dass die Verbreitung der Sache Gottes dort langsamer voranschritt, wenn man so einen historischen Survey machen will über die Sache Gottes im Iran, als in den übrigen Gebieten Persiens. Es gab ja Orte, die sind ja floriert. Kerman tatsächlich nicht, aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Unter jenen allerdings, die dort den Glauben dann annahmen, zählten insbesondere auch Sheikhis, also nach wie vor diese verbliebenen Anhänger von Seyyid Kasim und Sheikh Ahmad. Und auch, und das ist interessant, dort gab es eine sehr große zoroastrische Gemeinde, die dann, also Baha'i, die zoroastrischen Ursprungs waren. Später konnte dort auch eine Baha'i-Schule errichtet werden. Als eine der wenigen Baha'i-Schulen, die es dann im Iran gab, wurde auch dort errichtet. Also es gab auch Lichtpunkte in der Historie jener Community. Es ist überaus interessant, an diesem Abschnitt festzustellen jedoch, dass seine Heiligkeit Baha'u'llah auch hier, wie schon in den vorangegangenen Absätzen, wo es um die Zukunft von Land von Tar ging, erinnert ihr euch, wir haben über Teheran schon gehört, da waren schon mehrere konsekutive Abschnitte, auch hier, oder wenn er später vom Land von Char spricht, was Khorasan meint, so wie in anderen Tablets, wo er beispielsweise auch um den künftigen Zustand des größten Hauses in Bagdad spricht oder so weiter, wo er das voraussieht, dass in Trübsalen und schattenhaften Krisen immer letzten Endes ein verliehener Endsieg folgen wird. Das ist sehr interessant. Bei Teheran wird es ja ganz klar, das sagt ja Baha'u'llah, dass Teheran dann so einen Charakter haben wird wie ein Zentrum der Welt, weil dort eben der größte Name geboren worden ist. Wird jener Ort eine überragende Heiligkeit für die Welt innehaben oder dergleichen. Und auch hier sagt er letzten Endes einen Endsieg für die Community voraus. Und das ist mit jedem Ort, den er tatsächlich in seinen Schriften erwähnt. Es ist konzeptueller Bestandteil vom Erscheinen Baha'u'llahs, dass allen Dingen eine hehre Bestimmung verliehen wurde. Allen voran den Menschen. Das hören wir immer wieder. Und das ist ja mit eines der Hauptthemen, würde jetzt Elke sagen, wenn jemand fragt, was redet ihr immer sonntags? Würden wir sagen, und Teil unserer Vertiefung ist, es geht um die hohe Bestimmung des Menschen, um die unbeschreibliche Stufe des Menschen. Und das hat mit dem Kommen Baha'u'llahs zu tun. Gott ist erschienen und mit seiner Erscheinung wird alles zum Anteilnehmer am Zustand des Paradieses gewandelt, weil Gott selbst alles, er residiert im Paradies. Wenn er auf Erden erscheint, dann ist, wie Baha'u'llah schon sagt, in einem Tablett über die Ereignisse im Garten Rezwan, die Erde zum Sitz Gottes geworden, zum Thronsitz Gottes geworden, zum Schemel Gottes geworden. Und der Himmel Beneide die Erde um diese Gnadengaben, die zuteil geworden sind mit dem Kommen Baha'u'llahs und dergleichen. Allen voran gilt das also den Menschen, aber alle Dinge, und das ist so interessant, ich bitte, das gut abzuspeichern, was ich jetzt sagen will. Allen Dingen wird mit dem Kommen Baha'u'llahs eine herausragende Bestimmung zuteil, die letztlich gar nach einer anhaltenden Serie von Prüfungen schließlich verwirklicht werden wird. Und das bezieht auch häufig auf Orte. Deswegen hat Baha'u'llah viele Orte umbenannt, hat ihnen entweder göttliche Eigenschaften zugeschrieben oder sie mit Buchstaben benannt, die einerseits natürlich der erste Buchstabe von einem Ort sind, wie er historisch heißt, aber gleichzeitig geht er dann auf diesen Buchstaben ein und elaboriert daraus ein göttliches Attribut, eine göttliche Qualität. Ich habe schon einmal gesagt, dass der ganze Kalender, dass Orte göttliche Eigenschaften zugesprochen bekommen. Das hat alles damit zu tun, dass mit dem Kommen des Bab und dann insbesondere Baha'u'llahs alle Dinge einem Vergöttlichungsprozess unterzogen werden. Berufszweige bekommen göttliche Eigenschaften. Die Namen der Gläubigen wurden umbenannt und viele haben Titel bekommen, die göttliche Eigenschaften waren. Das ist so eine neue Taufe für die Menschheit, die uns eigentlich sagen will, mit dem Kommen Baha'u'llahs ist alles Anteilnehmer an Göttlichkeit. Freunde, das, was ich jetzt betone, das ist das schwerwiegendste Merkmal der gesamten Bahá'í-Theologie. Das können wir nicht genug hervorheben. Das ist das schwerwiegendste Merkmal der Bahá'í-Theologie und nicht tatsächlich nur kleinere, minutiösere Dinge, die wir vielleicht hier und da mal zum Gegenstand unserer Vertiefung machen. Alles steht und fällt damit. Mit dem Kommen Baha'u'llahs ist Gott erschienen und das bedeutet etwas in der Konsequenz. Nämlich, dass alle Dinge in Raum und Zeit an Göttlichkeit Anteil nehmen sollen. Ja, deswegen hat der Bab in seinen Briefen schon Gläubige adressiert mit dem Namen, also mit dem Titel Gott. Häufiger von Gläubigen gesprochen, als wären sie Gott. Jetzt kommt häufig in seinen Schriften vor. Das berühmteste Beispiel ist natürlich das, was sich auf Bab und Baha'u'llah selbst bezieht. Mittlerweile könnt ihr das bei Ruhi 9, glaube ich, auch nachlesen, wo es heißt, das ist dieser Ausschnitt aus dem Brief von Bab an Baha'u'llah, wo er sagt, dies ist ein Brief von Gott an Gott. Ja, aber diese Bezeichnung kommt auch anderweitig in den Schriften vor, wenn der Bab auch einzelne Gläubige nur anspricht, wie Dayan oder andere. Ja? Unterschätzt. Weiß gar nicht, was machen wir die ganze Zeit hier nach so und so viel 100 Jahren Bahá'í-Geschichte in Deutschland. Das sind alles Dinge, die müssen uns bewusst sein. Das ist, die Bahá'í-Sache ist erschienen, um die Menschheit zu befähigen. Deswegen ist es auch natürlich völlig richtig zu sagen, mit einem Wort wie Abdu'l-Bahá, die Bahá'í-Sache ist eigentlich in erster Linie Empowerment, Befähigung. Es ist die Befähigung zur Vollkommenheit. Und Vollkommenheit setzen wir halt einfach mit Gott gleich. Und das ist das Limit dessen, was wir uns vorstellen könnten, was Gott ist, ohne dass wir uns überhaupt auch sogar vorstellen könnten, was Vollkommenheit ist. Ja? Aber relativ. Ja, und im Endeffekt, ja. Die Prüfungen, die als Läuterungen zu begreifen sind, dienen dabei als transformative Force, als Kraft, um die von Gott bestimmte Absicht zu offenbaren. In dem Fall war halt eben Kerman so stark besudelt von einem irregeleiteten Denken, dass diese Prüfungen zu einem Trennungsprozess führen sollten, um eben das, was bestimmt ist, hervorzubringen. Und das sehen wir sonst auch auf in der Welt. Auch jetzt. Lass mal Kernmann weg. Jetzt haben wir gesagt, Baha'u'llah Kernmann hat einen Zustand, der Gott missfällt. Als ob Baha'u'llah nicht dasselbe über die ganze Welt heute sagen würde oder gesagt hat natürlich, ja, über die Welt 2025. Schauen wir nach Amerika bis zurück nach Deutschland und dann irgendwo nach Asien und in die orientalische Welt. Überall, wo wir hinschauen, ist dieser Zustand natürlich aktuell par excellence vorzufinden, ja. Und selbes Szenario. Diese Dinge werden nicht dazu führen, dass die Sache Gottes sich nicht am Ende etabliert. Im Gegenteil, durch diese ganzen Dichotomien oder dergleichen wird sich die Bahá'í-Sache im Endeffekt ja dann durchsetzen als der Weg der Bewusstseinserlösung für die Menschheit und als Lehre für die soziale Erlösung der Gesellschaft und der Menschheit. Und im Endeffekt, ja, habe ich das ganze Ding hier von Kerman auch so ausführlich dargelegt, um uns allen Kraft zuzusprechen, wenn wir sehen, ah, in der Welt, das war auch eine Sache, die Elke ja letzte Woche gesagt hat, was machen wir mit den ganzen Leuten, die sagen alle nur Unfug. Was soll man da machen und dergleichen, ja? So viele. Ja, du erinnerst dich, wo wir gesprochen haben, so viele, ja, Gedanken, die eigentlich im Endeffekt toxisch sind, nichts mit der Wahrheit zu tun haben, die Menschheit spalten und all diese Dinge und es ist so viele Irrwege sich multipliziert haben. Und im Endeffekt, ja, das war ja in dieser Geschichte mit Kernmann ja nicht anders und im Endeffekt hat sich da das Licht des Glaubens dann auch durchgesetzt, auch wenn, jetzt müssen wir natürlich unsere Naivität auf, zurückstellen, auch da in Kelmern das langsamer passiert ist als an anderen Orten der Welt. Und das bedeutet auch nicht jetzt im Endeffekt, dass die Baha'i-Sache sich einfach ohne weiteres nahtlos durchsetzen wird, in so einer Welt, wo die Meinungen der Menschen so abstrus geworden sind und die Sensibilität für Wahrheit so verschwindend, ja, verblasst ist. Aber im Endeffekt ist das eben Teil von diesem Läuterungsprozess der menschlichen Kultur. Und den Wandel der Geschicke in Kerman, den auf die Krisen folgenden Sieg, den sieht Bahá'u'lláh dabei mit der Erstehung von heldenhaften Gläubigen voraus, in diesem Absatz, welche seine Sache aller Widerstände zum Trotz verbreiten werden. Auch das wieder analog zu der Geschichte von heute. Wie wird die Welt genesen? Ja, nicht von selbst. Nicht durch Reformen von Politikern. Es braucht Impulse in der Gesellschaft von heldenhaften Vorreitern der Wahrheit, die halt eben die Baha'i sind. Und auch nicht jeder. Wahrscheinlich sind das einige. Das sind nicht die Baha'i, die nicht zu Aktivitäten gehen und die dann einfach zu gemütlich einfach Baha'i sind und einfach mal nur Zoom kommen zur Vertiefung und dann ist einfach Baha'i-Sachen Hobby oder so oder einfach nur so deren Religion. Natürlich, wenn jetzt Bahá'u'lláh hier von heldenhaften Seelen spricht, dann sind das in der gesamten Gemeinde von Kerman einige, nicht alle. Und wenn das übertragen auf die Welt jetzt passieren soll, dann ist es natürlich nicht die gesamte Gemeinde. Natürlich hoffen wir auf eine universale Partizipation, aber die Realität ist, natürlich werden das einige wenige sein, die das Vorrecht erfahren werden, sich bemühen werden, an diesem Vorrecht teilhaftig zu sein, diese Impulse für die Veränderung der Welt zu setzen. Ja, und hoffentlich werden wir die Gnade haben, irgendwie auch dazu zählen zu dürfen. Ja, aber im Endeffekt, so ist dieser Absatz, finde ich, dann schon relevant, weil er natürlich sehr viel Bezug hat zu der Situation heute und natürlich eine Antwort ist für all diejenigen, die sagen, wir sind Reflexionstreffen gegangen, gekommen, nächste Reflexionstreffen, es ändert sich irgendwie nichts und so weiter. Das sind halt Dinge, die waren halt auch schon früher nicht anders, ja. Und wahrscheinlich auch damals hätte die Gemeinde in Kerman ein Reflexionstreffen gehabt, hätte sich das auch nicht ohne weiteres so durchgesetzt, dass die lasterhaften Elemente der Gemeinde weniger so sind oder dass die Azalidi in Ruhe lassen oder dass dort dieser Haji Muhammad Karim Khan in Kerman weniger Feindschaft macht. Das ist ein Prozess. Und der lebt halt davon in einer Welt von Raum und Zeit, dass wir uns tagtäglich mit unserem Handeln für Dinge entscheiden. Ja? Und jetzt ist aber interessant, Seelen, die sich dann allerdings so heldenhaft erheben sollten, um seine Sache siegreich zu machen, jetzt hier unter anderem in Kerman oder dann später auch in Chorasan, wo es dann jetzt noch ein Absatz kommt, die werden ja schon im ersten Vers, den Bahá'u'lláh jemals offenbaren sollte, im Siyah Chal, der so anfängt mit diesem eines Nachts im Traum, waren von allen Seiten diese Worte zu hören. Ihr kennt diese Stelle, ja? Da werden diese Seelen als die Schätze der Erde bezeichnet. Das ist ja diese Stelle, wo es heißt, binnen kurzem wird Gott die Schätze der Erde offenkundig machen. Und dann kommt Bindestrich. Dann erklärt er, was sind diese Schätze? Menschen, die dir beistehen werden durch dich selbst und durch deinen Namen, durch welchen Gott die Herzen derer belebt, die ihn erkannt haben. Das heißt also, Bahá'u'lláh sagt, die Schätze der Erde, Schätze im Sinne von die kostbarsten Ressourcen, sind im Endeffekt nicht Erdöl und Diamanten und das und jenes und sowas, sondern Bahá'u'lláh sagt ganz klar, die wahren Ressourcen der Welt sind Menschen, nicht alle Menschen. Alle Menschen werden geliebt von Gott, aber es sind diese Menschen, die sich erheben werden, um die Sache Bahá'u'lláhs in das Bewusstsein anderer zu tragen. Weil nur dadurch wird auch der Wandel langfristig passieren. Natürlich sind es auch Entscheidungen von Parlamenten und bestimmten Politikern und bestimmten einflussreichen Leuten hier und dort und so. Aber im Endeffekt, der langfristige Wandel kommt nur, und ich muss in Klammern jetzt nur mein Ausrufezeichen setzen, nur durch natürlich die Verbreitung von der Sache Bahá'u'lláhs in das und die Etablierung von der Sache Bahá'u'lláhs in dem Bewusstsein von Menschen. Und diejenigen, die das bewirken, die sind die kostbarsten Ressourcen in der Welt von Raum und Zeit. So liegt der wahre Wert also Kermans sowie der Or Wert jeder Ortschaft in diesem irdischen Sein in Wirklichkeit in der Erhebung reiner Seelen zum Dienst am Meistgeliebten, durch deren Taten, Geist, Hingabe und Lebenswandel jene Stätte dann wirklich vor dem Antlitz Gottes durch sein Wohlgefallen gesegnet wird. Jeder Ort ist also heilig, das ist das Interessante. Bahá'u'lláh macht das nicht so wie früher halt zum Beispiel, wo bestimmte Orte als sakral galten und dann wollten auch die Muslime zum Beispiel unbedingt dort bestattet sein, weil dort einer der heiligen Imame bestattet war. Aber Bahá'u'lláh, deswegen auch dieses Gebot, dass man nicht weiter als eine Stunde von seinem Sterbeort bestattet werden soll, weil er die, darüber hatten wir schon geredet. Wir hatten darüber schon geredet, ich will es nicht nochmal aufmachen, aber ein Grund war ja, weil Bahá'u'lláh ja auch diese Geschichte von, dass ein Ort, dass Heiligkeit monopolisiert ist auf eine bestimmte geografische Ortschaft, das will er ja entkoppeln. Jeder Ort soll potenziell heilig sein, weil zum Beispiel, wenn jetzt eine Hand der Sache Gottes, zum Beispiel jetzt Adelbert Müschig ist in Athen bestattet. Aber hätte man jetzt denken können, ja, vielleicht wäre er nach Deutschland gebracht worden oder nach Haifa oder lass uns doch alle besonderen Seelen, alle, die irgendwas für eine Sache, genau, jeden Counselor, lass uns den einfach nach Haifa schicken. Ja, aber ein Ort soll nicht Monopol an Blessings und Heiligkeit und Segen haben. Die ganze Welt ist als solche zur Schaubühne von Baha'u'llahs Erscheinen geworden. Und unter anderem sagt er hier, Baha'u'llah, ganz klar, Kerman mit all dieser Lasterhaftigkeit, die dort passiert, hat dieses Potenzial zur Heiligkeit durch die Erscheinung von Seelen, die würdig sind, seine Sache auf diese Art und Weise zu dienen. Und deswegen, dann kann Mainz, Frankfurt, Berlin, jeder Ort kann also so ein potenzielles Langenhain sein, Hofheim, soll ich sagen, so gesegnet, weil er ausgesandt hat, kann ein potenzielles, ja, ein anliegender, wie sagt man, eine anliegende Ortschaft, ein Haifa sein, durch den Zustand, den die Menschen, die Gläubigen, die Baha'u'llah erkannt haben, dort leben. Und diese reinsten Seelen, diese geistigen Schätze sind der Magnet, sagt Baha'u'llah, der die Segnungen und Ausgießungen des Himmelsreiches anzieht und den Boden, den sie treten, mit Anmut und Heiligkeit erfüllt. Das ist alles ein Zitat von Baha'u'llah. Das heißt, diese reinen Seelen, sagt er, machen einen Ort heilig. Es ist nicht der Staub von diesem Ort oder so weiter. Selbe Materie. Teleologisch gesprochen alles mineralreich. Besonders ist ein Ort, wann? Nicht, wenn der Turm Eiffel ist oder so weiter oder andere Dinge oder so, schiefe Turm von Pisa, sondern im Endeffekt sagt Baha'u'llah basically, der Magnet der Segnungen für einen Ort und die Besonderheit eines Ortes hängt von den Seelen ab, die dort eigentlich die Gemeinde des größten Namens bilden. Und es gibt eine sehr interessante, ein sehr interessantes Zitat von Baha'u'llah, wo seine Heiligkeit offenbart: Aus der überragenden Bedeutung einer so großen Offenbarung kann die Ehre, die ihre getreuen Anhänger schmückt, wohl ermessen werden. Bei der Gerechtigkeit des einen wahren Gottes, der bloße Atem dieser Seelen ist kostbarer als alle Schätze der Erde. Glücklich der Mensch, der dies erreicht, und wehe den Achtlosen. Ja, und an anderer Stelle, abschließend dazu, in der Surat al-Ra'is enthüllt seine Heiligkeit Baha'u'llah sogar, dass seine Geliebten, die aufrichtigen Gläubigen, jene sind, um deren Willen die Welt und alles, was darinnen ist, erschaffen ward. Das heißt, von Berlin bis Frankfurt, all das wurde erschaffen für jene, die Baha'u'llah zu seinen Geliebten zählt, zu jenen, die aufrichtig an ihn glauben. Die ganze Erde, sagt er, ist eigentlich um deren Willen erschaffen worden. Und abschließend, es gibt einige, also es gibt eine Textstelle, in der Baha'u'llah erklärt, dass im Endeffekt wegen einigen wenigen Gläubigen an jenem Ort, die so herausragend sind, dass sie die Gottes Segnungen anziehen, die gesamte Stadt oder die gesamte Gemeinde sogar gesegnet wird. Segensgaben, also Fortschritt des Glaubens in einer Stadt, Fortschritt der Gemeinde und so weiter, in der Stadt manchmal, passiert nicht wegen bestimmten Prozessen, sondern Baha'u'llah sagt, der initiative Aspekt davon, dass diese Bestätigungen zuteil werden, ist wegen einigen wenigen Menschen in der Gemeinde, die so herausragend sind, dass Gott der ganzen Gemeinde als solche seinen Segen schenkt. Aber nicht, weil die gesamte Gemeinde als solche das verdient hätte. Und das ist das Interessante. Also es gibt einige wenige Juwelen innerhalb von sehr viel Schotter und die sind es wert für Baha'u'llah, dass halt eben alles, was mit diesen Juwelen dann irgendwie in Berührung stehen darf, auch an den Segnungen, die dem Juwel zuteil werden, Anteil nehmen darf. Oder das Beispiel, was es in einem Tablett gibt an Mollah Hassan al-Bajistani, war dieser der Buchstabe ist lebendig, der dann halt eben vom Glauben abgefallen ist. Da sagte Baha'u'llah, dass aller Lob, den der Bab eben den Gläubigen zugesprochen hatte, den Buchstaben ist lebendig, eigentlich maximiert ist und zentriert auf Mollah Hussein. Und der ist wie eine Rose und auch das Unkraut bekommt das Wasser vom Gärtner, weil der Gärtner ja die Rose begießen will. Und das wird zum Anlass, dass der Gärtner überhaupt rauskommt in den Garten, die Rose begießen will und irgendwie nimmt alles andere im Umkreis der Rose auch daran Anteil. Und das ist auch übrigens der Grund, warum, das hat jetzt nichts mehr direkt damit zu tun, aber indirekt, wenn Baha'u'llah sagt, dass die Eltern gesegnet werden, wenn bestimmte Kinder herausragend der Sache gedient haben, dann hat das mit diesem Prinzip zu tun. Diese Kausalität steckt dahinter, ja? Oder dass Familienmitglieder gesegnet werden, weil ein Familienmitglied so herausragend Baha'u'llahs Wohlgefallen erlangt hat. Baha'u'llah liebt einen Menschen so sehr, dass er die Menschen, die diesem Menschen nahe sind, auch seine Segnungen schenkt, obwohl sie es nicht verdient haben. Ja? Also das ist diese Logik, die dahinter ist. Das ist, was so der Koran beschreibt als Fürsprache einlegen oder beziehungsweise die Bahai-Schriften stärker, dass man an jenem Tag des Gerichtes Fürsprache einlegen kann für die Schöpfung und so weiter. Das heißt, du warst so eine herausragende Seele, dass Baha'u'llah dir erlaubt, dich einzusetzen, dich zu verbürgen für jene, die es eigentlich gar nicht verdient haben. Und wegen dir bekommen sie diesen Segen. Das heißt, so kommen wir zu Absatz 165. Wir haben jetzt über 164 viele verschiedene Aspekte und Facetten gehört, thematisch. Jetzt widmen wir uns noch 65 und dann, glaube ich, sind wir für heute auch schon durch, tatsächlich dann. Aber bitte, Erika, ja.
Mir ist gerade, als du das jetzt gesagt hast, etwas eingefallen, was ich erlebt habe. Ich habe 40 Jahre lang in Nordrhein-Westfalen gelebt, in einer Stadt Hamm mit meinem Mann zusammen. Wir waren mehr oder weniger alleine. Und da gab es als einzige Institution, wo ich wirklich mitarbeiten konnte, das interreligiöse Friedensgebet. Und dort war ich die einzige Frau natürlich. Das gab ja nur Männer in den ganzen verschiedenen Religionen. Und sie haben mich wirklich aufgenommen und belächelt und freundlich behandelt als Frau innerhalb dieser Männergesellschaft. Und das war gut. Wir mussten jedes Jahr eine große Messe machen mit allen Texten der Religionen. Und immer hat dieses Gremium alle Texte korrigiert und verändert. So, und ich mit meinen Texten von Baha'u'llah und Abdu'l-Bahá, ich habe ihnen verboten, diese Texte zu verändern. Das haben sie eigentlich nicht angenommen, bis ich irgendwann so viele Texte geliefert habe, dass sie aufgegeben haben und dann einen Text angenommen haben, ohne ihn zu verändern. Ja. Also mein Beisein 15 Jahre in diesem Gremium war diese einzige Sache, buchstäblich als arme Frau, dass ich die Texte von Baha'u'llah unverändert ließ und dass ich sie auch selber in der Kirche dann sagen konnte. Warum ich das erzähle? Dann bin ich weggezogen, als mein Mann gestorben ist, bin ich wieder nach München zurückgegangen und war unglaublich traurig darüber, dass ich nichts, aber schon gar nichts erreicht habe. Keine einzige Erklärung oder gar eine Gemeinde oder so, nichts. Ne? Und ich war sehr traurig, wie sich in einem Gebet, während des Betens, plötzlich ein Bild hatte. Und deswegen erzähle ich das jetzt. Das Bild war, ich habe die Stadt Hamm gesehen, von oben, die ganze Stadt Hamm. Und plötzlich eine Hand. Also für mich die Hand Gottes, die über der Stadt Hamm stand. Sonst nichts. Aber ich war erlöst, völlig erlöst. Ich war nicht mehr traurig, weil ich nichts erreicht habe. Versteht ihr? Was sollte ich erzählen?
Ja, vielen, vielen Dank, Erika. Na, hast du absolut recht. Das ist, also, es knüpft nahtlos daran an, was Baha'u'llah in seinen Schriften ja dazu sagt, mit der Ortschaft und den Einzelnen und deren Bemühungen, Magnet zu sein für die Segensgaben. Und ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. So, wirklich sehr, 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 sehr spannend und auch wirklich, ich meine, in diesem Fall auch wirklich kraftspendend, ermutigend für uns alle, wenn wir natürlich mit Umständen konfrontiert sind, in denen vielleicht der Glaube nicht so wächst, wie wir uns das menschlich halt erhoffen, weil wir halt diesen Kausalitäten immer ja denken von, wir machen etwas als Ursache und dann erwarten wir auch eine entsprechende Wirkung und so weiter und sehen halt nicht, dass das manchmal anders ist und auch mystische Wege geht, die wir vielleicht mit unserem technischen Denken und Sehen erstmal so nicht wahrnehmen, ja. Und vielen Dank. Ja, das heißt, dann kommen wir zu Absatz 165. Ich weiß nicht, ob Gabi schon auserwählt hat, wem die Ehre zuteil werden soll, diesen Absatz rezitieren zu dürfen. Da, ja, dann hoffe ich, dass sich jeder berufen fühlt, jetzt vielleicht zu lesen.
Elke, was hältst du davon? Machst du weiter?
Ja, klar,
Ohne
gerne.
Erläuterung.
O Schar der Geistlichen, als meine Verse herabgesandt und meine klaren Zeichen offenbart waren, fanden wir euch hinter Schleiern. Dies ist fürwahr seltsam. Ihr rühmt euch meines Namens, und doch erkanntet ihr mich nicht, als euer Herr, der Allbarmherzige, unter euch erschien mit Beweis und Zeugnis. Wir haben die Schleier zerrissen. Hütet euch, dass ihr das Volk nicht durch einen neuen Schleier aussperrt. Sprengt die Ketten eitler Vorstellungen im Namen des Herrn aller Menschen und gehöret nicht zu den Irreführenden. Solltet ihr euch Gott zuwenden und seine Sache annehmen, so schafft nicht Unordnung in ihr und messt Gottes Buch nicht an euren selbstischen Neigungen. Wahrlich, dies ist Gottes Rat ehedem und immerdar. Und dies bezeugen feierlich die Zeugen und Erwählten Gottes, ja jeder einzelne von uns. Die Erläuterung.
Gibt keine.
Was sagst du so? Stimmt. Nein, kein.
Ja, aber danke, dass du geteilt hast. In diesem geheiligten Absatz verweist seine Heiligkeit Baha'u'llah offensichtlich darauf, dass die Geistlichkeit, die sich letztlich ihres theologischen Wissens rühmt, ja, verpasst hat, ihn durch den einzig wahren Maßstab zu erkennen, der dem Menschen gegeben ist, nämlich durch die Offenbarung seiner Worte. Schon der Koran sagt ja, wie ihr wisst, und ich schon häufiger hervorgehoben habe, dass es keinen Beweis für die Wahrheit Mohammeds geben kann, größer als die Offenbarung des Koran. Und ja, schon der Koran, dessen Lektüre eben sich der Klerus des Islam verschrieben hat, sagt also in aller Deutlichkeit, dass der erhabenste aller Beweise das Wort Gottes ist und dass nur Gott allein imstande ist, Verse von unübertrefflicher Vollkommenheit zu offenbaren. Es gibt einen sehr interessanten Vers im Koran, also mehrere, aber beispielsweise, sagen wir mal randomly, ab Sure 10, Vers 37 oder Sure 2, Vers 23 sagen, der Koran konnte nicht ohne Allah ersonnen werden. Und so ihr in Zweifel seid über das, was wir auf unseren Diener herniedersandten, so bringet eine Sure wie diese hervor. Immer wieder wird also der Mensch herausgefordert, etwas hervorzubringen wie den Koran, um daran zu erkennen und zu ermessen, dass der Koran von Gott ist und nicht Mensch gemacht. Nun, Baha'u'llah hat in bemerkenswerter Weise mehr als das Vielfache des Koran in Form von Versen und Werken offenbart, denen nichts gleichzukommen vermag. Er hat also somit mehr Schrift niedergelegt, als es für einen Menschen jemals möglich sein würde zu lesen. Das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Baha'u'llah hat mehr geschrieben, als ein jeder von uns in der Lage wäre, im Laufe seines Lebens zu lesen. Ich habe es schon mal ausgerechnet, dass der Gesamtumfang der Bahai-Schriften, habe ich ja mal gesagt, ungefähr, als wir zusammengenommen haben, was hat Abdu'l-Bahá geschrieben, Shohr Effendi, Baha'u'llah und der Bab, dann kommen wir zu einem Umfang, dass wenn wir auch ab dem 15. Lebensjahr bis zum 17. Lebensjahr jedes Jahr auch nur ein einziges Werk lesen sollten, sei es jetzt eine Seite, Tablett oder halt in Bücher wie Kitab-i Iran, wenn wir jeden Tag nur eins lesen sollten, würden wir 2,5 Leben brauchen, um jedes Werk auch nur einmal gesehen zu haben, ja? Und deswegen sage ich immer so überzeugt, wenn jemand fragt, was ist euer Bahai, das heilige Buch der Bahai, sagen wir so, ja, wir haben nicht nur ein heiliges Buch, wir haben eine heilige Bücherei. Ja, das sind Fakten. Die früheren Religionen haben ein heiliges Buch. Wir haben eine heilige Bibliothek. Ja? Und der Koran sagte, niemand außer Gott kann Worte wie den Koran offenbaren. Baha'u'llah nimmt diese Herausforderung nicht nur an, sondern also es stellt diese Herausforderung ja auch dann zurück, indem er sagt, wenn die Verse offenbaren gehört, wie die, die er offenbart hat, dann sei auch seine Sache widerlegt. Ja? Und unter anderem kennt ihr diese Herausforderung aus dem Tablet an Ahmad, wenn ihr diese Verse leugnet, auf welchen glaubt ihr dann an Gott, bringen der Vorschar der Falschen? Nein, sie können es nicht und werden es niemals können, selbst wenn sie sich zu Hil gegenseitige Hilfe verbünden. Und Baha'u'llah hatte also den Umfang des Koran um ein Vielfaches offenbart. Der Bab selber hatte innerhalb von wenigen Stunden fast den halben Koran, ein Drittel des Koran mal offenbart, mehrmals. Es gibt ein Werk des Bab, den sogenannten Kitab Asma, gegen Ende seiner Offenbarungszeit offenbart. Nicht Reihumul Asma, Kitab Asma. Kitab Asma, 36.000 Verse. Das ist sechsfacher Umfang vom Koran, wenn man so will, ungefähr. Ja? Der Reihumul Asma selbst, innerhalb von 40 Tagen offenbart worden ist, hat 2/3 Umfang des Koran. Und so verhält es sich mit den Schriften des Bab. Er hat mehrmals für etwas, wofür Mohammed 23 Jahre gebraucht hat, also wofür sozusagen seine Offenbarungsspanne gedacht war, innerhalb weniger Tage vollbracht. Aber wo ist der faire Mensch, mit dem wir das erörtern und da sagen, okay, morgen bin ich Teil der Community, lass mich beitragen zum Institutsprozess und so weiter und das und jenes. Das ist halt das Problem. Die Menschen sind nicht empfänglich für diese klaren Zeichen. Aber Baha'u'llah sagt hier zu den Geistlichen, ihr hattet eigentlich durch euer Koranstudium wissen müssen, es gibt nur einen einzigen Maßstab für die Verse. Und die habe ich euch hier offenbart. im Ketabach, das und wie auch immer, diese prüft anhand dieser Verse, ob das von Gott ist oder nicht. Das
Entschuldigung,
Interessante ist, bitte?
welche Sure im Koran ist das?
Mohammed beispielsweise sagt, dass man ihn an seinen Worten erkennen soll.
Ja.
Viele Stellen, aber ich habe jetzt drei genannt, oder zwei genannt, aber ich kann drei jetzt nennen. Zum Beispiel Sure 10, Vers 37, Sure
Okay.
2, Vers 23, Sure 96, Vers 3 bis 5.
Okay. Danke.
Und andere Stellen
Wow.
auch. Es gibt also mehr als diese. Es gibt eben, also er bezieht diesen
Ihr
gleichen
habt
Beweis auch auf
alles.
die Juden und Christen. Da sagt er ganz klar, wieso habt ihr zum Beispiel nicht an mich geglaubt, obwohl ihr die Tora lest oder so. Das ist ja auch ein Indiz dafür. Er sagt ja sozusagen, die Worte hätten euch reichen müssen. So überhaupt er ja sagt, als er sozusagen das erste Mal ein Tablett vom Bart bekommt, wo er das für seinen Bruder, Misa Musa al-Kalim, vorliest, wo er sagt, also er liest ja die Verse des Bab und dann sagt er, was sagst du dazu, Musa? Und dann beantwortet Baha'u'llah selber, sagt, ich sage, dass die Quelle, die den Koran offenbart hat, auch diese Worte offenbart haben muss. Und wenn wir jetzt nicht an diese Worte glauben, dann haben wir auch nicht an den Koran geglaubt. Ja? Und genau dieser Maßstab ist es. Baha'u'llah sagt den Geistlichen, klärt erstmal für euch, was seid ihr überhaupt für eine Art Geistlicher? Also klärt erstmal, worauf basiert das? Geistlicher zu sein, Islamgelehrter zu sein. Worauf fundiert das? Offensichtlich nur auf dem Wort Gottes. Ihr studiert das Wort Gottes, sagt, deswegen seid gelehrt oder geistig oder was auch immer. Wenn ihr das seid und das Wort Gottes für euch der Bezugspunkt ist, das Wort Gottes ist also Dreh- und Angelpunkt von eurer Identität als solche, aber gleichzeitig war auch der höchste Wirkbeweis für die Wahrheit überhaupt, zu der ihr euch zu bekennt. Sagt, klärt das, worum es euch überhaupt geht. Aber wenn es ums Wort Gottes geht, dann lest den Koran, lest meine Verse und erkennt für euch, ist das aus derselben Quelle offenbart oder nicht? Und warum ihr das nicht könnt, das sagt Baha'u'llah ganz klar. Weil ihr in Wahrheit gar nicht wegen dem Koran Muslime geworden seid. Ihr tut nur so. Das ist nicht der Grund, warum ihr Muslime geworden seid. Wenn wir euch heute den Koran geben würden und ihr wärt vorher Atheisten, wärt ihr deswegen nicht Muslime geworden. Und weil ihr das deswegen nicht seid, könnt ihr auch deswegen nicht erkennen, dass diese Worte aus der gleichen Quelle kommen. Weil darum geht es euch gar nicht. Ein Club von irgendwelchen Leuten, die sich auf irgendwelche, also so einen auf elitär machen und sich auf irgendwas berufen oder dergleichen vor Autorität und dergleichen. Es geht euch gar nicht um den Koran, weil wenn das der Fall wäre, würdet ihr doch meine Worte doch als solche aus der gleichen Quelle emanierend annehmen. Ja? Und das Interessante ist, also es gibt viele Beispiele dafür aus der Bahá'í-Geschichte, gibt es interessante Anekdoten, aber eine, die sehr entscheidend ist, ist, dass Mollah Hossein beispielsweise damals so einen kleinen, um es mal ein Wort von Elke zu sagen, einen kleinen Trick angewandt hat. Und zwar hatte er dann damals, um halt eben die Geistlichen zu konfrontieren mit dem Anspruch des Bab, damals durfte man nur Worte von Imam Ali beispielsweise mit einer bestimmten Farbe schreiben, als Tinte, ja. Und alle anderen Worte, weiß nicht, Briefe dergleichen, Gedichte, mussten halt immer mit einer bestimmten Farbe, also mit Schwarz geschrieben werden. Und dann ließ er einmal Verse von Imam Ali mit Schwarz schreiben und die Worte des Bab in Rot, ja. Und hatte dann das als Briefe geschickt an die Geistlichen, die er auch dann herausgefordert hatte, zum religiösen Gespräch zusammenzukommen oder dergleichen. Und die haben dann sofort zurückgeschrieben und sich dann so gesagt, so, ja, man merkt direkt, diese Worte sind falsch und fabriziert und alles und so weiter. Und dabei waren das die Worte von Imam Ali und die Worte des Bab, die er mit anderer Farbe geschrieben hatte. Und die hatten sozusagen indirekt, das sollte ja eigentlich nur aufdecken, dass die ja gar nicht ein objektives Urteil sprechen können. Die wissen gar nicht, worüber die reden. Die haben einfach nur gesehen, ah, der Konvention, aber das war natürlich schon, stand unter Strafe eigentlich. Aber der Konvention entsprechend, und so mutig wie Mollah Hossein war, hat er das einfach mit der anderen Farbe geschrieben und die haben dann einfach nur wegen der Äußerlichkeit gesagt, ja, das ist von Gott und herausragend und die anderen Worte, das ist alles so falsch und ja, so fabriziert und dergleichen. Und solche Art Dinge, die gab es halt ganz oft mit muslimischen Geistlichen, mit denen einzelne Baha'i-Apologeten gesprochen haben, wo die sie halt irgendwie so eigentlich ins Leere laufen ließen, indem sie halt die mit Dingen konfrontiert haben, die eigentlich aus den Schriften Baha'u'llahs waren, aber sie zuerst als Quelle des Islam dargetan hatten, um denen zu zeigen, guck mal, dir geht's gar nicht darum, ob es wahr oder falsch ist. Du hast einfach nur es gibt wegen Vorurteile. Du hörst nur andere Religion oder Bahai oder das und sagst schon von vornherein, das ist falsch. Du verschließt dein Bewusstsein davor. Aber wenn du das neutral bewerten würdest, würdest du erkennen, dass es eben wahr ist tatsächlich. Und so hat ja zum Beispiel Misa Abul-Fazail auch in der Al-Azhar-Universität hatte er dementsprechend auch unterrichtet. Vielleicht wisst ihr, dass Misa Abul-Fazail, der ja der größte Bahai-Gelehrte wahrscheinlich der Bahai-Geschichte war, Habe ich schon häufiger auch erwähnt. Ich hoffe, es ist euch mittlerweile kein Fremdbegriff mehr bei einer Vertiefung, die den Anspruch hat, dass sie sehr tief geht hier sonntags seit 2 Jahren. Also Misabul Fazıl, bitte merken. Misabul Fazıl, riesiger, herausragender Bahá'í-Apologet und herausragender Bahá'í-Gelehrte, hatte eine Zeit lang also dieser Fakultät von Al-Azhar, die ist so, so ein Zentrum für ja, islamische Theologie für die Sunniten und dergleichen, viele, viele, viele Rechtsgelehrte hervorgebracht und dergleichen jene Universität. Dort hatte er eine Zeit lang unterrichtet, weil er war ja vor allem als muslimischer Gelehrter in Persien bekannt und er war so herausragend bekannt wegen seinen Publikationen, dass man ihm später, als er Bahai wurde, einen Sitz angeboten hat, einen Lehrstuhl. Aber damals wusste man noch nicht, dass er Bahai ist. Und auf Abdu'l-Bahá's Weisung hielt er das erste Mal, ja, den Vorzeichen der Weisheit sollte jetzt erstmal nicht, wo man das immer machen soll, aber es gibt bestimmte Präzedenzfälle, wo man halt tatsächlich dann halt eben Weisheit eben üben muss. Und er hielt das erstmal verborgen, dass er Bahai ist, ja, erstmal. Hat unterrichtet und in seinem Unterricht, aber mit lauteren Motiven, einfach bei seinen Erklärungen Bahai-Prinzipien genannt. Und alle fanden das herausragend, seine Deutungen des Koran, die Darstellungen waren herausragend. Und die Leute, also Misabul Fazıl bis in den Himmel, der war ja sowieso schon bekannt für sein Vermächtnis, erstmal als muslimischer Geistlicher. Und haben die gemerkt, dieser Mensch ist einfach viel herausragender, als wir über ihn gehört haben. Das ist wundersam, sein Wissen oder dergleichen. Und später dann hat er erstmal eingeweihten Schülern gesagt, dass eigentlich die Quelle von seinem Wissen die Bahai-Schriften sind. Viele von denen wurden dann auch Bahai. Viele waren dann also tatsächlich dann abgeschreckt von ihm und haben noch, also ihn über Nacht dann auch verleumdet oder dergleichen, nachdem sie ihn so sehr gepriesen haben. Und später wurde dann alles, was er gesagt hat, als falsch dargestellt oder so etikettiert, nachdem vorher Leute das in den Himmel gelobt haben, was er sagt, ja. Das heißt also im Endeffekt ist das Problem ja bei der Lehrarbeit, wir haben ja schon viele Gründe, viele Punkte schon genannt. Ich will jetzt nur mal einen anderen Punkt nennen. Ein Aspekt ist ja im Endeffekt, egal was du auch sagst, es kommt dir schon noch auf die Fairness des Hörers an. Und das ist ja das, was Bahá'u'lláh in den ersten Absätzen vom Kitab Iran so darlegt, bevor irgendein Argument bringt, sagt er einfach, wie musst du denn eigentlich basically sein, damit wir überhaupt miteinander über Argumente reden können? Weil sonst bringt es gar nichts. Wir wollen keine Argumente nennen, wenn du doch eh gar nicht empfänglich bist. Das sagt der Bahá'u'lláh ganz klar, sagt, das funktioniert gar nicht. Das ist so spannend, dass der ganze Kitab Iran so aufgebaut ist und Leute, die so ungeduldig sind, wann kommen dir die Beweise im Kitab Iran? Leute müssen verstehen, es geht um ein ganz anderes Konzept, was Bahá'u'lláh dort darlegt. Und im Endeffekt geht es zunächst einmal um die Wegebnung, wie du überhaupt empfänglich für Wahrheit bist und was ist überhaupt Wahrheit. Und im Endeffekt, diese Geschichten, die ich jetzt gerade dargestellt habe und das, was Bahá'u'lláh hier sagt zu den Geistlichen, ist dieses Thema. Und es geht hier nicht um Islamgeistliche, es geht auch genauso um diese Atheisten der Gesellschaft, die heute einfach nur so ihr ganzes Wissen aus Social Media ziehen und dann auch irgendwie auch resistent sind für Beratungen, für Meinungen, für irgendwelche anderen Argumente und so. Das ist halt einfach das Klima der Welt geworden und die postmoderne Gesellschaft hat uns da reingebracht, hat uns die Mittel an die Hand gegeben, das auch zu abusen, dass wir uns eine Plattform zu eigen machen, um einfach auch unsere Sicht auf die Dinge auch zu absolutisieren, ja. Und im Endeffekt muss man halt für die Wahrheit empfänglich sein, also hat das natürlich bis zum großen Teil von dem Sender der Wahrheit natürlich, das hat schon mit ihm zu tun. Wie soll die Rede sein? Wie soll er sein? Wie redet er? Welche Argumente bringt er? Wie stark ist der Argumentationsfluss? Und ja, wie kann er das darlegen? Es hat viele Aspekte. Aber im Endeffekt dürfen wir nicht unterschätzen, am Ende geht es auch letztendlich darum, wie der Hörer mit seinem freien Willen da mitschwingt. Und das hat viele Gründe, Angst, verhaftet seine Tradition, viele Dinge, aber es muss auch diese Fairness auch in der Person gegeben sein, um überhaupt beurteilen zu können, worüber wir reden. Deswegen sagt Bahá'u'lláh dann im verborgenen Wort Nummer 2, von allem das meistgeliebte ist mir die Gerechtigkeit. Und meint dann mit Gerechtigkeit, das führt dann weiter im selben verborgenen Wort aus, dass du in der Lage bist, ein Urteil über die Wahrheit zu sprechen. Das ist eigentlich Gerechtigkeit bei Bahá'u'lláh. Es ist nicht nur Fairness im Sinne von wer bekommt wie viel, sondern Gerechtigkeit ist bei ihm mehr. Bedeutet, in der Lage zu sein, mit deiner menschlichen Kapazität über Wahrheit und Irrtum zu scheiden. Und das kann ein Tier nicht. Von ihm kannst du das nicht abverlangen. Der Mensch setzt sich, er schafft das Wort Gerechtigkeit. Justice hat er erschaffen. Durch Syntax und Grammatik und Sprache. Dann kann er diesem Wort Bedeutung verleihen. Und jetzt kann er auch noch in der nächsten Ebene dieses Konzept durch sein Bewusstsein, das er selbst geschaffen hat, als Wort, auch versuchen zu adaptieren in seine Betrachtung der Welt. Das Tier kann das alles nicht. Scheitert schon überhaupt nur an dem Konzept Wort Justice, ja. Aber der Mensch kann das. Und deswegen ist es die meistgeliebte Eigenschaft von Gott, weil das auch nur der Mensch kann. Ja? Das ist das Interessante. Kannst du sagen, Zuneigung findest du bei einer Bärenmutter zu ihren Kindern auch. Zuneigung findest du zu Hund, zu seinem Besitzer auch. Wir spüren hier auch Zuneigung von unseren zwei Perserkatzen, ja? Aber, und ganz andere Eigenschaften hier und da nennen, aber diese Gerechtigkeitsgeschichte ist ein Merkmal des menschlichen Verstandes, des menschlichen Geistes, ja? Meistgeliebte Eigenschaft. Von allem, das meistgeliebt ist, mir die Gerechtigkeit. Mit ihrer Hilfe sollst du mit eigenen Augen sehen, nicht mit denen anderer. Und durch eigene Erkenntnis Wissen erlangen, nicht durch die deines Nächsten. Bedenke im Herzen, wie du sein solltest. Wahrlich, Gerechtigkeit ist meine Gabe und das Zeichen meiner Gnade, so halte sie dir vor Augen. Das hat auch einen Grund, warum es das zweite verborgene Wort ist, nachdem das erste eigentlich sagt, dass es darum geht, dass du unvergängliche Souveränität erlangen sollst. Und dann elaboriert Baha'u'llah, wie kommst du jetzt dahin? So, also auf jeden Fall zurück zu diesem Absatz. Was ich sagen wollte, ist nicht nur so, dass das Wort Gottes ein Beweis, jetzt haben wir gar keine Zeit mehr. Es ist nicht nur so, dass das Wort Gottes ein Beweis ist, sondern interessanterweise alle Schriften Baha'u'llah sind im Original erhalten. Und was die Authentizität anbelangt in der Religionsgeschichte, ist Baha'u'llahs Schrifttum unerreicht. Ihr hört es jeden Tag, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, durch euren irgendwie im Social Media oder irgendwie mit islamischen Videos oder so konfrontiert werden solltet, dann ist das so durch diesen Algorithmus oder so, wenn ihr jetzt irgendwie da drin seid, dass ihr irgendwie so Videos mal bekommt, dann hört ihr eine Sache, die ihr immer wieder sagen und die den Christen vorwerfen. Die Bibel gibt es nicht mehr original, die Bibel ist nicht authentisch und so weiter und der Koran ist authentisch, authentisch, authentisch. Das ist das größte und mächtigste Argument von den Muslimen sowieso, um ihre Sache zu repräsentieren, die Authentizität des Koran. Letzten Endes, die Schriften Baha'u'llahs übertreffen das sogar, weil die sind sogar von der eigenen Hand von Bab und Baha'u'llah sogar teilweise erhalten, ja? Das heißt also auch, nicht nur, dass das Wort Gottes im Sinne von, wie der Koran sagt, der Standard für die Wahrheit sein soll, die Art, wie authentisch das Wort Baha'u'llah ist, ist historisch unerreicht. Die Muslime haben nichts anderes bei ihrer Repräsentation von dem Glauben als das. Und die Baha'i erwähnen das kaum sogar. Dass die Schriften Baha'u'llahs absolut authentisch sind. Und die Werke, die nicht seinen Stempel tragen, sind nicht Teil vom Kanon der Schriften Baha'u'llahs. Das ist herausragend. Herausragend zum Schutz der Community, Einheit, gleichzeitig im Sinne von der Bewahrung von einem Vermächtnis, was das Wort Gottes für die Menschheit heute ist. Ja, das heißt, auch verweist Baha'u'llah hier in diesem Zusammenhang darauf, also dass eben seine Schriften, wie gesagt, dieselben Kriterien erfüllen, wie auch eigentlich der Koran als Wahrheitsbeweis setzt. Erstmals in den heiligen Büchern sind die heiligen Bücher mit der eigenen Handschrift sogar geschrieben, habe ich auch festgehalten. Auf diese einzigartige Authentizität der Worte Baha'u'llahs nimmt auch schon der Koran im buchstäblichen Sinne Bezug, wenn es heißt, es gibt einen Vers im Koran, der sagt: Lies, denn dein Herr ist allgütig, der mit dem Schreibrohr lehrt den Menschen, was er nicht wusste. Baha'u'llah und der Bab sind überhaupt in der Religionsgeschichte die einzigen Offenbarer, die bisher mit dem eigenen Schreibrohr das Wort Gottes offenbart haben. Und wenn ich das einem Moslem sage, schreit er rum, fliegt durch die Gegend und so weiter. Weil dieser Vers sagt ja ganz klar, Gott lehrt den Menschen das, was er nicht wusste, durch das Schreibrohr. Es gibt überhaupt keinen Offenbarer in der Religionsgeschichte, der jemals mit eigenem Feder, Stift, Schreibrohr das Wort Gottes dargelegt hat. Baha'u'llah und der Bab sind im wahrsten Sinne des Wortes die einzigen Gestalten, auf die dieser Vers des Koran überhaupt zutrifft. Unglaublich. Das war der Vers, den ich vorhin zitiert hatte und ich vorweggenommen hatte, Sure 96, Vers 3 bis 5. Die anderen beiden waren 10, 37, habe ich gesagt, und 2, 23. Ja. Übrigens, Elke, habe ich tatsächlich gar nicht gehört, was du gerade gefragt hast, weil du ja gemutet bist. Ich habe aber geglaubt, dass das deine Frage gewesen ist.
Das war sie, exakt. Hervorragend. Du, ganz kurze Zwischenfrage. Wenn mir jemand sagt, ich bin überzeugte Katholikin, dann muss ich doch voraussetzen können, dass sie bibelfest ist, oder?
Ja, also im Sinne von, so ist die christliche Kultur ja nicht gestrickt. Aber eigentlich, wenn ja jemand sagt, dass sie überzeugt ist vom Christentum oder vom Koran, dann gehen wir schon davon aus, dass sie nicht einfach getauft wurde und sich danach nicht mehr damit beschäftigt hat oder dass jemand einfach Moslem geworden ist durch seine Eltern, sondern eigentlich wäre es so, dass wir davon ausgehen sollten, dass sie sich mit der Bibel und dem Koran auskennen, weil sonst beruht ja das Bekenntnis auf nichts. Aber de facto ist es halt so, das haben wir aus erster Hand ja erlebt jetzt und so. Wir leben ja in einer Kultur, das soll jetzt auch gar kein negatives Werturteil sein, es ist einfach eine Tatsache. Wir sehen, ich war schon im Religionsunterricht evangelisch damals in der Schule und habe dann auch mit Absicht dann auch immer mal wieder gefragt, und warum sind diese Leute jetzt Christen und so weiter? Die Kinder haben gesagt, ja, wurden einfach getauft, Kommunion, wissen eigentlich gar nicht warum und so weiter. und sagt, ja, also traditionell dann eher und so. Und das ist halt mit dem Muslim ja nicht anders. Ich habe im Leben ja generell keinen Moslem getroffen, der auch bisher gesagt hätte, ja, ich habe den Koran auch wirklich gelesen. Ist halt einfach, es ist halt nicht so. Der Koran für die Muslime, ist das jetzt wirklich so aus persischer Tradition vor allem. Und auch natürlich bei den anderen ausländischen Familien ist es ja auch so in Deutschland. Der wird dann in ein Tuch gewickelt, auch als Ehrerbietung, und dann steht er auf dem höchsten Punkt im Schrank und den holt man dann raus, wenn man dann zum Beispiel mal eine Reise macht, da muss man unter dem Koran durchlaufen, oder wenn man eine neue Wohnung bezieht oder so, dann als für Segen halt. Ja, das ist von Barakat, das ist halt Segen und Segnungen und soll Gnadengaben anziehen und so weiter. Was auch gut gemeint ist und so, aber das ist nicht etwas, was Leute Hand nehmen und tagtäglich sich damit auseinandersetzen, Elke. Und jetzt müssen wir fairerweise das ja sagen. Die Gefahr, dass wir als Menschen im Label einer neuen Religion dasselbe machen, ist ja schon gegeben. Und damit es nicht passiert, hat Bahá'u'lláh dir zur Pflicht gemacht, dass du tagtäglich die Verse Gottes lesen musst. Koran sagt nicht, lese jeden Tag die Verse Gottes. Bibel sagt nicht, lies jeden Tag die Verse Gottes, jeden Morgen und jeden Abend. Und du kannst mehr lesen, aber lies wenigstens morgens und abends. Aber Bahá'u'lláh macht das und sagt, wenn du es nicht tust, hast du den Bund Gottes gebrochen. Ja, weil es so eine Wichtigkeit hat, dass das nicht repliziert wird, was in der Vergangenheit war. Diese Kultur von, ja, ich bin irgendwie religiös, aber ich weiß gar nicht, was in diesem Buch steht. Hauptsache, Buch ist in diesem Schrank und gibt uns Segnungen. Das heißt, im Endeffekt ist ja trotzdem die Gefahr da, dass die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes nicht passiert, Elke. Und deswegen hat Universal Haus der Gerechtigkeit ein Curriculum wie Ruhikurs erschaffen. Das heißt, dieses ganze Ding, dass wir irgendwie aktiv sein sollen, hat damit zu tun, ja, Gesellschaft zu verändern, aber auch du selbst sollst davor geschützt bleiben, geistig zu verrosten, geistig zu einem Fossil zu werden, wie diese ganzen Christen, die nur zu Weihnachten in die Kirche gehen. Auch gar nicht zuhören, was dort gesagt wird, ja. Oder die Muslime einfach nur in Moschee, aber der Kopf woanders, das sagt ihm nichts, versteht nichts, ist gar nicht da wirklich, es hat kein Interesse. Also im Endeffekt, es ist ja so, also die Leute nehmen an dieser Vertiefung ja teilweise ihr Interesse ja daran haben, sonst zwingt ja keiner die Leute jetzt jeden Sonntagabend hierher zu kommen. Das heißt, dieses Interesse muss irgendwie genährt werden in uns und das geht nicht, wenn wir uns nicht mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, ja. Und ja, das ist halt eben zum Schutz des Einzelnen auch gedacht, damit es nicht so wird, dass wir sagen, wir sind katholisch oder Bahai oder so, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was steht in den Schriften. Einfach so bin ich geworden. Das reicht nicht. Dieses Bekenntnis reicht nicht mehr. Es ist ja gut gemeint und so weiter von allen Menschen, die sich irgendwie zu Gott bekennen und ohne zu wissen, warum und weshalb, Bahai, Christ, Moslem, wie auch immer das auch gemeint ist. Aber im Endeffekt muss eine Auseinandersetzung damit stattfinden. Und nur dann ist das Bekenntnis ein Bekenntnis. Und wenn das dann der Fall ist, dann glaube ich, dass es sogar leichter ist für Leute, die nächste Offenbarung anzuerkennen, weil sie dann ja wissen, warum sie an das glauben, woran sie ja glauben. Wenn das fehlt, ist es unter Umständen, also ist natürlich nicht unmöglich, aber es ist unter Umständen sehr, sehr, sehr schwierig. Man muss durch viele Facetten gehen, um im Endeffekt überhaupt einen Zugang zu dem Anspruch Bahá'u'lláh für jemanden zu erschließen. Aber wie gesagt, wir hatten schon alle Fälle gehabt, das wie jenes, ja. So, jetzt sind wir tatsächlich schon knapp vor Ende der Zeit. Das heißt, wir schaffen wahrscheinlich nicht mehr in der Fülle über den ganzen Absatz zu reden. Man muss vielleicht abschließend dazu sagen, wir reden dann nächstes Mal noch kurz weiter. Hier verweist Bahá'u'lláh darauf, dass sich die Geistlichen auf seinen Namen beziehen, doch ihn nicht erkannten, als er unter ihnen erschien. Das ist ja entscheidend. Das kommt häufig in Beischriften vor, dass er sagt, ich bin eigentlich schon der, an den ihr geglaubt habt, aber jetzt komme ich mit einem anderen Namen und ihr kennt mich nicht mehr. Das ist diese gleiche Sache, die Jesus meint mit Dieb in der Nacht oder wenn er sagt, er kommt mit einem neuen Namen. Dieb in der Nacht meint er was? Er sagt, ich komme anders, als ihr es erwartet, aber ich bin es. Und trotzdem tut ihr so, als ob ihr mich nicht kennen würdet, ja? Und das ist das, was Bahá'u'lláh hier sagt. Er sagt, dies bedeutet nichts anderes, als dass in Bahá'u'lláh ebenso Mohammed und Christus, wie auch alle anderen Manifestationen erschienen sind, von denen sich allesamt die Geistlichen abwenden, da sie verpassen, sich der neuen Offenbarung in Person Bahá'u'lláhs zuzubekennen. Das heißt im Endeffekt, Bahá'u'lláh stellt ja auch eine Sache klar. Er sagt ja auch basically, ihr wisst ja eh nicht, wie die Manifestationen früher körperlich ausgesehen haben. Man hat ja kein Bild von Mohammed, kein Bild von Moses oder Jesus. Das heißt, ihr kennt ihn ja eh nur durch den Namen. Und jetzt macht Bahá'u'lláh klar, wenn ihr wirklich wissen würdet, wer Jesus wäre, dann würdet ihr nicht wegen einem Namen in die Irre gehen. Aber ihr tut es, weil ihr an dem Namen hängt. Jesus sagte das schon in der Bibel, ihr hängt an meinem Namen und seid wie tot. Als er darüber spricht, in der Johannesoffenbarung im zweiten Kapitel, dass er den wahren Gläubigen einen Stein gibt, auf dem ein neuer Name geschrieben steht. Ja? Diese und ähnliche Verse, das heißt, was ist das? Bahá'u'lláh legt da, dass ihr an Namen hängt. Ihr wisst nicht, wer Jesus war. Wenn ihr wüsstet, wer Jesus war, würdet ihr mich doch erkennen. Auch wenn ich mit einem neuen Namen gekommen bin. Ja, aber ihr hängt an dem Namen. Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ihr wisst nicht, wer Jesus war. Ihr kennt mich basically gar nicht, ja. Und ja, zudem besagt dieser mächtige Satz, dass Bahá'u'lláh die Erscheinung Gottes ist. Nicht nur, dass er die Wiederkunft aller Propheten ist, sondern er ist die Erscheinung Gottes, auf den sich die Menschen mit allerlei Betitelungen, Bezeichnungen und Namen beziehen. Allah, Aura Mazda, ja, wie auch immer. der Vater, ja, wie auch immer. Sie können nicht erkennen, dass er eigentlich Gott ist, aber rufen Gott an bei seinem Namen. Sie wenden sich zu Gott unter einem Namen, der ihnen geläufig ist, und versäumen, ihn zu erkennen, der die Wahrheit hinter diesem Namen ist, als er sich ihnen im größten Namen offenbarte. Zum Beispiel gibt es einen Vers an die Christen, das lese ich noch, bevor wir zum Ende kommen. Sehr, sehr, sehr spannend von Baha'u'llah, aus einem Tablett an den Papst ist das tatsächlich. Ihr gedenket meiner und doch kennt ihr mich nicht. Ihr ruft mich an und doch schenkt ihr meiner Offenbarung keine Beachtung, obwohl ich vom Himmel der Präexistenz in meiner höchsten Herrlichkeit herniederkam. Zerreißet die Schleier in meinem Namen und durch die Macht meiner Souveränität, damit ihr den Weg zu eurem Herrn findet. Ja. Es ist eben dieser Zusammenhang, eigentlich, in diesem Zusammenhang offenbart er auf sich bezogen ferner auch, er ist es, dessen Namen im Alten Testament Jehova war, den das Evangelium den Geist der Wahrheit nannte und der im Koran als die große Verkündigung angerufen wurde. Und er sagt auch, dass es keinen Vers in der Heiligen Schrift in der Vergangenheit gibt, wo Gott erwähnt wird, wo nicht Baha'u'llah selbst gemeint wäre. Alle Bücher wurden zur Verherrlichung von ihm offenbart. Und hier machen wir dann weiter das nächste Mal. Wenn es jetzt noch abschließend einen Gedanken oder eine weitere Sache gibt, die gerne geteilt werden möchte, dann tut das bitte, Freunde. Ansonsten sage ich mal vorweg, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr heute teilgenommen habt. Wenn es sonst noch was
Vielen
zu.
Dank. Da war so viel heute bei, was ich beim zweiten Mal hören vielleicht dann noch mehr verinnerlicht habe. War so viel bei. Ah.
Nett, dass du das sagst.
Sag mal, gehe ich jetzt, Entschuldigung, bevor jemand anders noch was sagen will, gehe ich denn jetzt auf das Pausenzeichen oder auf das Stoppzeichen?
Stoppzeichen.
Das Stoppzeichen. Okay, das mache ich schon mal in jedem Fall. Du hast dich ja verabschiedet, ne?
Ja. Ja.